WDR 5. Neugier genügt. Mit Anja Backhaus.
Der Mensch ist dem technologischen Fortschritt nicht gewachsen. Nehmen wir mal an, das ist wirklich so. Dann wäre ein Weg, diesem Problem entgegenzutreten, den Menschen zu optimieren. Geschieht ja schon, indem man zum Beispiel durch Technik unsere Fehlerhaftigkeit kompensiert. Es gibt Prothesen, eine Brille hat man ja auch schon. Es wird aber auch über sowas wie einen Hirnschrittmacher diskutiert. Ja? Der soll die Hirnaktivitäten verbessern, dass wir effektiver und schneller denken. Das sind alles technische Hilfsmittel. Was wäre, wenn man den Menschen selber besser gestaltet, durch Genmanipulation. Richard Vollmer forscht an der Veränderung des menschlichen Genoms, um die, wie er sagt, Menschheit vor dem biologischen Ruin zu bewahren. Richard Vollmer ist der Protagonist in einem philosophischen Roman. Also er ist noch Fiktion, aber das, was er vorhat, beschäftigt die Wissenschaft und Forschung tatsächlich. Homo Novus heißt der Roman, in dem der visionäre Forscher eben das menschliche Genom verbessern will. Und Christoph Andreas Marx ist Philosoph und er hat diesen Roman geschrieben und ist jetzt hier zu Gast in Neugier genügt. Herzlich willkommen.
Hallo Frau Backhaus.
Jetzt nennen Sie Ihren Roman explizit einen philosophischen Roman. Das steht sogar nochmal auf dem Cover. Wieso ist Ihnen das wichtig, dass das explizit nochmal gesagt wird?
Weil es eine ganz besondere Art der Zugehensweise auf etwas ist, auf ein Thema. Das ist natürlich ganz schwierig zu erklären, was ein philosophischer Roman ist, wenn Sie ein großes Lexikon aufschlagen im Brockhaus oder Sie googeln bei Wikipedia. Da werden Sie den Begriff gar nicht finden. Das ist ein zartes Pflänzchen. Und auf der anderen Seite gibt es eine ganze Menge Romane der Weltliteratur, die durchaus irgendwie auch philosophische Themen ansprechen. Was macht jetzt den philosophischen Roman aus? Es gibt für mich eine ganze Menge Romane, die würde man vielleicht gar nicht als philosophischen Roman betrachten, aber die sind es, weil sie von einem bestimmten Gedankenexperiment ausgehen. Ich denke da zum Beispiel an ein großartiges Buch von Mary Shelley, Frankenstein. Wir kennen die Geschichte, wir kennen das alles. Im Grunde genommen ist es ein Gedankenspiel. Also nehmen wir einmal an, wir sind in der Lage, einen Menschen zu schaffen. Was passiert? Also was passiert mit dem Geschöpf? Wie wird er sich zurechtfinden? Wie wird er auf Menschen reagieren? Wie werden die Menschen auf ihn reagieren? Gleichzeitig der Schöpfer, wie wird er mit dieser neuen Situation umgehen, dass dieses Geschöpf da ist? Und Mary Shelley entwickelt diesen Roman wirklich ganz genial und zeigt gar nicht so sehr, wie das technisch gemacht wird. Das wird dann später in Filmen gezeigt mit viel Blitz und Donner. Da geht sie kaum drauf ein, sondern sie denkt aus, was wird das? Was könnte passieren? Ja. Und in meinem neuen Roman Homo Novus mache ich genau das. Also ich baue im Grunde genommen Gedankenexperimente.
Und zwar auch ähnlich mit, ein Mensch wird geschaffen, aber durch die moderneren Mittel und Hilfsmittel, nämlich mit Hilfe der Genforschung. Wie sind Sie denn eigentlich auf die Idee gekommen, gerade dieses Feld aufzugreifen und als Grundlage Ihres Buches zu nutzen?
Ich habe mich in den 80er Jahren schon mit diesem Thema beschäftigt. Da war das ein bisschen populärer und man hat schon über vieles nachgedacht, was in der Zukunft kommen könnte. Also Designerbabys und künstliche Organe, die erzeugt werden können. Allerdings wusste man da immer, es ist noch nicht so weit. Also wir sind noch nicht so weit. Nun gibt es seit einigen Jahren ein Verfahren, das den Eingriff in das Genom sehr komfortabel macht, also deutlich vereinfacht. Und für mich war klar, also als derjenige, der sich ein bisschen damit auskennt, ich bin kein Biologe, jetzt sind wir da. Also jetzt sind wir doch diesen Vorstellungen, die wir damals hatten, diesen Visionen sehr nah. Und jetzt müssen wir doch mal schauen, was machen die da? Und wir haben das vor einem Jahr erlebt, da ist die Nachricht um die Welt gegangen, dass ein chinesischer Biologe in das menschliche Genom eingegriffen hat, konkret. Er
bei Babys?
Hat vermeldet, da sind also zwei Babys zur Welt gekommen, Nana und Lulu. Und die sind insofern genetisch verändert, dass sie resistent sind für HIV.
Der Vater war HIV-infiziert, deswegen war das auch das Ziel, dagegen resistent die Babys zu machen.
Also die ersten genomeditierten Kinder, wenn man so will. Ja. Es ist daran gezweifelt worden, ob das tatsächlich passiert ist, weiß ich nicht. Aber die beiden Erfinderinnen dieser Genschere oder CRISPR-Cas, es ist eine Abkürzung, Emmanuel Carpentier und Jennifer Doudna, die haben sehr früh angeregt, dass man ein Moratorium macht. Das heißt also, dass man sehr genau überlegt, was tun wir denn? Es ist allerdings schon so, wenn der Geist erstmal aus der Flasche ist, dann kriegt man ihn so schnell nicht wieder rein. Das heißt also, was gemacht werden kann, wird gemacht. Also man kann dieses Verfahren nicht in einem Safe verstecken und hoffen, dass keiner den Safe knackt.
Zumal ich gelesen habe, dass das wohl ein sehr einfach anzuwendendes Verfahren sein soll, dass sogar schon Studienanfänger damit umgehen könnten, wenn es ihnen erlaubt wäre. Also das heißt, das birgt auch nochmal eine Gefahr, dass man kann fast sagen, jeder das anwenden könnte, wenn es denn zugänglich wäre.
Jeder, also ich könnte es nicht.
Naja, aber viele,
Biologen,
es wird sicherlich YouTube-Kanäle geben, in denen gleich wieder erklärt wird, wie man sowas machen würde. Also die Gefahr birgt auf jeden Fall, ist da, dass dieses Instrument in der Zukunft angewandt wird und vielleicht auch in breiterer Form. In China hat man eventuell nicht diese ethischen Auflagen. Da wird vielleicht nicht so sehr darüber diskutiert. Aber man könnte natürlich hier auch erstmal den Gedanken aufgreifen, was spricht denn eigentlich dagegen, dass man etwas verändert. Es gibt ja einige, die das richtig finden, wenn der Mensch vielleicht genetisch zu langlebigeren, intelligenteren, moralisch höher stehenden Wesen verändert wird.
Naja, ob diese Wesen moralischer sein werden, das kann uns niemand garantieren. Ob sie intelligenter sein werden, vielleicht. Zunächst mal ist diese technische Möglichkeit ja auch ein großer Vorteil. Ich bin sicher, dass wir in den nächsten Jahren einige Krankheiten gerade mit Hilfe dieser Technik besser behandeln können. Also man muss auch ganz klar die Vorteile sehen. Aber wie mit allen technischen Mitteln, man kann sie so gebrauchen und so gebrauchen. Man kann also mit einem kleinen Hammer wunderbare Kunstwerke erzeugen. Man kann aber auch mit einem großen Hammer jemanden selbigen über den Kopf hauen. Und ähnlich ist es mit allen Dingen, halt eben auch mit diesem Verfahren. Ich glaube, was wir brauchen, ist ein gesellschaftlicher Konsens. Das ist ja das, was die beiden Erfinderinnen dieser Technik im Grunde genommen schon angeregt haben. Das heißt, wir müssen uns darüber verständigen, was darf damit geschehen und was darf damit nicht geschehen. Das heißt also, wir brauchen ganz konkret Gesetze und wir brauchen sie nicht nur hier in Deutschland, sondern wir brauchen sie international. Mir ist natürlich sofort klar, wie schwierig das ist.
Absolut, weil wir natürlich teilweise noch gar keine Ahnung davon haben, was es eigentlich schon gibt in der Forschung. Also wenn Sie sagen, wir müssen Gesetze entwickeln, dann braucht man erstmal wahrscheinlich auch einen Prozess, dass die Zivilgesellschaft sagt, wir wollen das, wir brauchen das. Ja. Und das stelle ich mir sehr schwierig vor, weil wir natürlich jetzt als normale Nicht-Biologen gar keine Ahnung davon haben, was eigentlich schon da geschieht und was wir überhaupt damit erreichen können. Es gibt so viele Brennpunkte gerade. Wir sollen uns als Zivilgesellschaft aktiv mit dem Klimaschutz auseinandersetzen. Wir sollen gegen den Rechtsruck auf die Straße gehen. Und jetzt sollen wir auch noch in die Labore und über Genforschung mitreden. Das ist sehr viel verlangt.
Das ist sehr viel verlangt. Aber ich glaube, dass man das bis zu einem gewissen Grad auch kann. Ich sage das mal als Philosoph. Wenn es darum geht, in die menschliche Keimbahn einzugreifen oder wenn es früher darum ging, zu diskutieren, inwieweit wir Schwangerschaftsabbrüche als legitim bezeichnen oder nicht. Da gibt es schon einige Netze, die man da im Auge behalten kann. Es geht immer wieder darum, um die Frage, was ist ein Mensch? Was bezeichnen wir als Mensch? Ab wann bezeichnen wir etwas als Mensch? Wenn ich sage, dass ein Mensch Mensch ist in dem Moment, wo die Nabelschnur durchgeschnitten wird, dann habe ich eine bestimmte Grenze und unterhalb dieser Grenze kann alles Mögliche getan werden. Da gibt es keine Ethik. Wenn ich diese Grenze ziehe, sagen wir mal in dem Moment, wo ein menschlicher Fötus empfindungsfähig wird. Also Zellen hat, die ihm Schmerz oder Lust signalisieren können, dann habe ich diese Grenze bei 3 Monaten. Dann darf danach eben nicht mehr abgetrieben werden. Wenn ich aber der Meinung bin, dass das menschliche Leben schon im 8-Zell-Stadium beginnt, das heißt in dem Moment, wo wir einen Zellkomplex haben, in dem alles schon drin ist, was künftig später mal dieser Mensch sein wird, also der potenzielle Mensch. Wenn wir der Meinung sind, dass das die Grenze ist, dann ist das auch eine eindeutige Grenze für einen genetischen Eingriff.
Man muss natürlich an dieser Stelle, weil ich habe jetzt so, wie Sie das beschreiben, denkt man natürlich, stimmt, das ist ja, also das ist ja in einem solchen Anfangsstadium, dass man vielleicht da nochmal ein bisschen, bisschen großzügiger rangehen könnte. Aber diese Veränderung, die vorgenommen wird an diesem 8-Zell-Stadium, die ist ja so gravierend, weil man natürlich entscheiden muss, was für eine Veränderung ist das? Also welche Veränderung nimmt man vor? Welche Eigenschaften sollte man denn vielleicht über die Genschere entfernen? Und welche Eigenschaften soll man weiter fördern? Also da stellen sich ja wiederum Fragen, die sind so viel weitreichender als diese kleinen Zellen, vor denen man da im Labor sitzt.
Also es hat schon in den 80er Jahren Überlegungen gegeben, wenn man das denn irgendwann kann, könnte man ja all diese Zivilisationskrankheiten, die sich so in den letzten Jahrhunderten eingeschliffen haben, weil die Medizin uns immer geholfen hat. Also ich zum Beispiel trage auch eine Brille. Mhm. Vielleicht könnte man all diese Zivilisationskrankheiten rückgängig machen, indem man das genetisch behebt, irgendwann mal, wenn man es kann. Aber man kann natürlich auch weitergehen. Man kann ganz bestimmte Qualitäten anstreben. Also zum Beispiel diese Optimierung, die wir ja zum Beispiel im Sportbereich schon längst kennen. Also diese, wie heißen die, Tracker? Das geht ja schon in die Richtung und das läuft dann auf Smartphone und da ist ein Algorithmus, der sagt, ja, du musst aber noch ein bisschen länger laufen, das war noch nichts heute. Diese Form der Optimierung, die wir in der Philosophie auch kennen, also Stichwort Transhumanismus, Posthumanismus, da muss man sich fragen, ob man das wirklich will. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Mensch durch diese Optimierung unbedingt ein ethisch besserer Mensch wird. Dass er kognitiv besser ausgestattet sein kann und dass er auch körperlich besser ausgestattet sein kann, das kann ich mir vorstellen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass solche Möglichkeiten zunächst mal sehr teuer sein werden. Das heißt, es wird einige wenige Menschen geben, die sich das leisten können, diese Optimierung, diesen Push, und die anderen tun es nicht. Das heißt also, wir haben auf der einen Seite diesen Homo Novus, also diesen Mensch 2.0, und dann gibt es noch ganz viele Menschen, die sind Mensch 1.0 oder 0,5 oder sowas. Und damit muss man umgehen.
Ja, und da muss man auch die Frage stellen, wer entscheidet das überhaupt? Wer ist denn derjenige, der entscheidet, welche Eigenschaften optimal sind und welche als nicht optimal angesehen werden?
Ja. Also letztlich ist es wieder eine politische Entscheidung.
Jetzt ist eigentlich die Frage, die sich alle in Ihrem Buch auch stellen, diesem Buch, wo es eben geht um diesen neuen Menschen. Was beeinflusst uns eigentlich in der Entwicklung mehr? Ist das unsere Umwelt? Sind das unsere persönlichen Erfahrungen? Oder sind das die Gene? Immer wieder wird diese Frage in verschiedenen Ebenen, verschiedenen Konstellationen gestellt. Wie beantworten Sie diese Frage?
Im Buch gehe ich sehr genau darauf ein. Ich kann sie jetzt nicht so einfach in diesen wenigen Minuten beantworten, weil die Antwort doch komplex ausfällt. Es ist weder das eine noch das andere. Im Buch mache ich es so, und da kann man auch sehr schön sehen, wie ein philosophischer Roman das machen kann, wie er das verständlich und lebendig machen kann. Da mache ich es so, dass ich zwei Figuren habe, zwei junge Frauen, Sonja und Julia, die eineiige Zwillinge sind und sich nur dadurch voneinander unterscheiden, dass die Julia blaue Haare hat.
Gefärbt, natürlich.
Gefärbt, ja, natürlich. Und die sprechen natürlich auch über diese Situation, in der sie sich befinden, in dieser Zwillingssituation, was in ihnen vorgeht, wo sie gleich sind, wo sie unterschiedlich sind. Das kann man nicht so eindeutig sagen. Also man kann nicht sagen, Gene 70%, Umwelt 30% oder umgekehrt. Es gibt seit Jahrzehnten den Versuch, das zu klären, und gerade auch Zwillingsexperimente sind da immer wieder sehr hilfreich gewesen, auf die ich auch in dem Roman eingehe. Aber die Antwort, die ich also jetzt schon mal schnell über den Äther geben kann, das sind die Gene oder das sind
es
nicht
ist die Umwelt. Ja, das ist
das
schwierig.
Das klappt nicht.
Das ist aber natürlich auch ein bisschen die Ausgangssituation des anderen Experiments, was eigentlich im Fokus Ihres Buches steht. Nämlich, es gibt Jan Winkler, einen IT-Experten, ja, der stellt fest, als er ein Foto in einem biologischen Magazin entdeckt, dass es jemanden gibt, der ihm anscheinend identisch gleicht. Also er sieht, das Muttermal ist an derselben Stelle und dann geht er auf Recherchereise und findet etwas heraus über diesen Wissenschaftler Richard Vollmer. Was können wir noch verraten? Vielleicht machen Sie weiter, Herr Marx, worum es dann noch weitergeht. Was haben die für ein Verhältnis zueinander?
Ich will mal nicht zu viel verraten, aber ich mache mal etwas, das übernehme ich jetzt aus einer Lesung, die ich in der letzten Woche hatte in der Urania in Berlin. Da habe ich die einzelnen Kapitel begonnen mit einer Frage, mit einer Ausgangsfrage. Und aus dieser Ausgangsfrage ergibt sich schon so ein bisschen, was da kommen mag. Ich sag das mal. Stell dir vor, du merkst eines Tages, dass es dich zweimal gibt. Was machst du? Was geht in dir vor? Stell dir vor, du begegnest deinem Doppelgänger. Wie würdest du damit umgehen? Also ich bringe es in ein Spiel. Mhm. In ein Spiel von Figuren. Und das gilt auch für diese beiden jungen Frauen. Also wie ist das mit uns beiden? Also wir sind genetisch gleich. Wie weit geht das? Was macht das mit uns? Und auf diese Art und Weise bringe ich das in eine Romanstruktur. Es ist kein Sachbuch und von daher ist das auch so lesbar, dass man sagen könnte, Neugier genügt. Ja.
Ja. Ja, aber es sind eben Gedanken, Experimente, die Sie da mit dem im Leser vollziehen, die aber wirklich in der Realität nicht so ganz abwegig sind. Also es ist richtig, natürlich was, worüber wir nachdenken sollten. Und die Frage, die Sie uns gerade gestellt haben, die habe ich mir während des Lesens auch gestellt. Wie wäre das, wenn jemand plötzlich auftaucht und ist identisch mit mir? Das möchte man nicht, weil man möchte einzigartig sein und man möchte natürlich niemanden, der jetzt genauso ist, zumal er jetzt überraschend kommt. Wenn man als Zwilling aufwächst, ist das eine andere Voraussetzung, weil man es nie anders gekannt hat. Und auch da nehme ich an, dass man anfängt, sich zu vergleichen und überlegt,
ganz genau,
wieso funktioniert das jetzt bei ihr bei den beiden geklonten oder identischen Männern ist es so, der eine ist sehr erfolgreich und der andere nicht. Und natürlich fragt man sich, wieso?
Ja, der fragt sich also, was hat das Schicksal mit mir gemacht und kann ich das nicht einfach drehen? Kann ich nicht einfach dessen Identität übernehmen? Und er spielt auch eine Zeit lang damit, bis er dann sieht, dass das Unfug ist. Aber Sie haben völlig recht, es geht hier um die Einzigartigkeit, also das, was mich ganz persönlich ausmacht. Und wenn ich da jemandem begegne, der mir genetisch völlig gleich ist, der gleich aussieht, der sich gleich bewegt, der gleich spricht, da bekomme ich doch das seltsame Gefühl, dass der wahrscheinlich auch meine Gedanken lesen kann. Übrigens auch die beiden eineiigen Zwillinge in diesem Roman, also die Sonja und die Julia, unterhalten sich genau darüber. Und das stimmt sogar teilweise auch bei eineiigen Zwillingen.
Ja, und das ist jetzt, wo wir wieder bei dem philosophischen Roman sind. Für Sie eine Herangehensweise, Philosophie oder philosophische Gedanken einem breiten Publikum vielleicht auch vorzulegen, damit man einfacher in die Philosophie findet? Ist das für Sie ein Ansatz?
Ja, also der philosophische Roman ist so eine Möglichkeit, weil man die Dinge erfahrbar machen kann. Jemand, der vom Fach ist, der wird in diesem Roman ganz, ganz viel finden, was er sofort einordnen kann. Aber darum geht es nicht. Es geht darum, vielleicht auch komplexere Zusammenhänge auf eine Art und Weise darzustellen, die es leicht macht, das aufzugreifen und auch verstehbar zu machen, welche Konsequenzen aus bestimmten Voraussetzungen entstehen und inwiefern man etwas dagegen tun kann. In diesem Fall ist es ja so, das, was ich beschreibe, ich habe erst überlegt, ist das ein Science-Fiction-Roman? Nein, es ist kein Science-Fiction-Roman. Das ist das, was heute passiert.
Ja. Und das ist das, worüber sich eben die Protagonisten in dem Buch dann auch Gedanken machen, weil sie mit bestimmten Dingen konfrontiert werden, eben mit jemandem, der identisch ist. Es war für mich jetzt tatsächlich natürlich auch immer wieder im Hinterkopf die Frage, was macht einen Menschen aus? Da sind wir aber natürlich wieder bei diesem Gedanken, was macht die Genetik aus, was macht das Umfeld aus? Also was ist es eigentlich, wer sind wir eigentlich als Mensch? Und da sind wir ja bei einer ganz Ganz abstrakten Frage.
Das ist die Grundfrage der Philosophie überhaupt. Ja. Die stellt man sich irgendwann mal, meistens schon in jungen Jahren. Also Kinder können Fragen stellen ohne Ende. Das ist die Frage, was ist das eigentlich, diese Welt, die mich umgibt? Was bin ich oder wer bin ich? Und was will ich aus meinem Leben machen? Wie stelle ich mir mein Leben vor und wie stelle ich mir eine Welt vor, in der ich gerne leben würde? Und das sind Fragen, die wir uns irgendwann mal vorläufig beantworten, und das sind tatsächlich philosophische Grundfragen, die auch in diesem Roman eine Rolle spielen und die sich dann letztendlich bündeln an dieser Frage, ja, was ist eigentlich ein Mensch? Der Jan Winkler denkt zum Beispiel sehr genau am Ende des Romanes darüber nach, dass man ihn über Jahrzehnte wissenschaftlich vermessen hat. Also er liest diese Berichte und er ist geradezu empört darüber.
Er kennt sich nicht selber.
Also wie man seine Persönlichkeit in Akten oder Algorithmen packt. Also er ist völlig entsetzt und er sagt, das kann es doch nicht sein. Das ist doch ganz anders. Und die Art und Weise, wie ich mein Leben gestalte oder gestalten will, das geht doch hier nicht mit diesen Akten.
Ne? Und da sind wir wieder bei der Manipulation der Gene. Was möchte man denn eigentlich, wenn man wirklich jetzt so rangehen würde? Also wenn man sagt, okay, wir haben den Menschen, der hat sich so und so entwickelt und hat die und die Eigenschaften. Wenn wir jetzt den optimalen Menschen schaffen würden, welche Eigenschaften müssten wir jetzt bei diesem Menschen verändern? Welche Eigenschaften wären jetzt nicht gut? Jetzt kann man aber genau bei diesen beiden sagen, der eine hat dieselben Eigenschaften, ist sehr erfolgreich geworden, ja. Der andere hat weniger, hat dieselben Eigenschaften, ist sehr unzufrieden in seinem Leben.
Also es wird einem ja häufig versprochen, gerade auch von den Silicon Valley-Leuten, dass man glücklicher werden wird, wenn man dieses oder jenes oder das macht. Aber ich glaube, dass Glück und Zufriedenheit von solchen Dingen nicht abhängen. Man wird besser funktionieren können in bestimmten Sachzusammenhängen, aber glücklicher wird man damit nicht. Und dann stellt sich die Frage, wer profitiert denn daran, wenn man effektiver ist in bestimmten Sachzusammenhängen?
Das ist natürlich die Frage, die jetzt, da wir wissen, dass es tatsächlich auch diese Genschere gibt, die man sich stellen, diese Frage, die man sich stellen muss, wenn China zum Beispiel dieses Verfahren einsetzt, dieses biotechnologische Instrument, das sehr wirksam sein könnte, das wirft riesige Gewinne ab. Das heißt, vielleicht kann man darüber auch eine Art Vormachtstellung in der Zukunft als Land sich erarbeiten. Und da ist die Frage, inwiefern wir so eine Art Biopolitik brauchen, statt Umweltpolitik auch eine Biopolitik?
Eine Biopolitik und auch eine Datenpolitik, denn da passiert ja das Gleiche. Also wer heutzutage die Daten hat, der hat eigentlich die Macht. Und in der Biologie kann es ähnlich sein. Es geht hier ja letztendlich tatsächlich um Patente und um Kommerzialisierung, je nachdem. Und in der Tat, also wenn wir da als Gesellschaft noch eingreifen wollen, dann müssen wir es jetzt tun.
Politische Instrumente.
Schaffen. Ich höre natürlich auch immer, ja, du machst dann Gesetze und verbietest das, aber die halten sich ja doch nicht dran. Das ist ein meiner Meinung nach sehr dummes Argument, denn mit der gleichen Argumentation können wir unsere Straßenverkehrsordnung abschaffen, denn da kommt es ja auch häufig vor, dass sich da mal jemand nicht so ganz dran hält. Aber ich glaube, darum geht es nicht.
Geht darum, einfach Grenzen aufzuzeigen, über die man immer wieder debattiert und diskutiert und es nicht so hinnimmt.
Also Chemiewaffen zum Beispiel sind international geächtet worden. Das hat lange gedauert. Aber das führt dazu, dass jemand, der sie einsetzt, international unter erheblichen ethischen Druck gerät.
Absolut. Jetzt sehe ich gerade, dass unsere Zeit abläuft, Herr Marx. Ich habe hier noch so viele Sachen, ja. Aber ein Aspekt, der auch am Rande eine Rolle spielt in Ihrem Buch, ohne dass direkt auf das Thema, ohne dass Sie direkt auf das Thema kommen, einer der beiden Protagonisten stellt ja sehr viel in Frage. Er ist ein kritischer Geist und das ist der nicht erfolgreich ist.
Ja.
Weil die Menschen eben keinen kritischen Menschen ertragen. Das nervt. Ist das nicht ein bisschen auch so mit der Philosophie? Stößt man damit manchmal auch bei den Menschen an, wenn man auf Missstände hinweist?
Es gibt sogar Philosophen, die deshalb umgebracht worden sind. Also der Philosoph Sokrates. Der ist den Athenern, glaube ich, mit seinen ständigen Fragen ziemlich auf den Geist gegangen. Und es spricht einiges dafür, dass das Verfahren, was man gegen ihn dann eingeleitet hat, da war er also schon in hohem Alter, dass dieses Verfahren auch so ein bisschen was damit zu tun hatte, dass man die Nase voll von ihm hatte.
Jetzt sind Sie aber Philosophielehrer. Wie können Sie denn Ihren Schülern vermitteln, dass die Philosophie trotzdem sehr, sehr wichtig ist fürs Leben?
Das geht ganz einfach, weil Schüler sehr philosophisch sind. die sind noch nicht so alt, die sind noch nicht so in Berufen, die laufen noch nicht so in festen Bahnen, die haben sehr viel Kreativität, die stellen sehr viel Fragen und können damit etwas anfangen. Und nicht nur in der Oberstufe, wo wir dieses Fach haben, was wirklich sehr genial ist, sondern ich probiere das manchmal auch aus in der Mittelstufe. Also zum Beispiel bei meiner 8D, da haben wir letztens Thomas Hobbes gelesen und die haben das verstanden und die haben geniale Dinge draus gemacht. Also das ist keine schwere Übung, sondern ich stoße da auf junge Menschen, die hellwach sind.
Und müssen die jetzt auch alle ihr neues Buch lesen und die Denkanstöße mit ihnen zu diskutieren? Müssen sie nicht. Herr Marx, ich danke Ihnen für dieses inspirierende Gespräch,
gerne,
für die Denkanstöße und dass Sie auch das Thema hier in die öffentliche Diskussion einbringen. Das ist ja auch wichtig, dass wir darüber weiterhin diskutieren. Christoph Andreas Marx ist Philosoph, hat einen philosophischen Roman geschrieben, der sich mit dem Thema der Genomforschung auseinandersetzt. Homo Novus, der neue Mensch. Sie hören WDR 5. Neugier genügt.
WDR 5.